Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema diesmal Johanna Harrer.
Okay. Schweigen.
Kenne ich weiß nicht.
Auch nicht.
Nie gehört.
Ich habe keine Ahnung.
Du auch nicht. Nee, das war.
Nein.
Das wird natürlich ganz lustig, jetzt eine halbstündige Sendung aufzuzeichnen, wo wir nur darüber spekulieren, wer denn Johanna Harrer sein könnte.
Ja, das wäre aber auch mal eine Idee. Also könnte man auch eine Sendung draus machen. Wer war das eigentlich? Und dann geht's los. Also ich weiß es natürlich und du wirst am Schluss der Sendung, wirst du sie lieben.
Okay.
Wobei wir das Lieben in Anführungszeichen setzen. Es geht darum, welche Bedeutung und welche Rolle Kinder haben, die in einer bestimmten gesellschaftlichen Zeit aufwachsen. Und Johanna Harrer ist eine, also erstmal eine Allgemeinmedizinerin, sie war Ärztin, und sie hat in der Nazizeit ein Buch geschrieben mit dem Titel Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Das halten wir jetzt einfach mal so fest und machen ein paar Schritte rückwärts und gehen zurück zu der Zeit vor den Nazis und vor Johanna Harrer. Welche Rolle da eigentlich Kinder in einer Familie gespielt haben? Also was war das eigentlich? Kindheit, ich sag mal 1710. So, und in dieser Zeit und davor und danach auch noch lange wurden Kinder einfach als kleine Erwachsene behandelt. Die waren im Prinzip natürlich schon komplett fertig. Also sie konnten alles schon, also in Anführungsstrichen. Sie waren halt nur noch kleiner und mussten noch ein bisschen wachsen. Die zweite Funktion, die sie hatten, sie waren sehr oft Daseinsvorsorge für die Eltern, also im Alter. Und ansonsten hatten sie eigentlich nur diese beiden Rollen zu erfüllen. Also kleine Erwachsene und Daseinsvorsorge für die Eltern. Und sie wurden relativ wenig herzlich oder liebevoll behandelt. Die meisten von ihnen hatten einen ziemlich tristen Alltag. Viele Kinder mussten arbeiten. Da gibt es so Zeichnungen, die hat jeder schon mal in seinem Schulbuch gesehen oder man kann die auch im Netz nachgucken. Kinder, die im Bergbau eingesetzt werden, so gegen Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Da siehst du, wie diese kleinen Körper eben eine Lore noch durch einen ganz kleinen Schacht schieben können.
Ja, ist ja auch praktisch, da muss man nicht so groß schachten. Ne? So.
Ja, genau, die Erwachsene eben nicht machen können. Also man kann sagen, die Kinder wurden schlicht und ergreifend ausgenutzt. Und die Idee, dass man das machen könnte, kommt tatsächlich so ein bisschen auch aus der Aufklärung. Wir wissen ja, dass die Aufklärung etwa 1750 beginnend oder die Ursprünge schon ein bisschen früher, den Verstand und die Vernunft nach vorne gezogen haben. Also alle Sachen, die man erklären konnte und die man vernünftig behandeln konnte, das war für sie okay. Und alles, was emotional war, was aus der Reihe war, das wurde als wild bezeichnet oder Wildheit bezeichnet. Und Kinder waren eben auch wild und die mussten aus dieser Wildheit vermittels des Verstandes herausgeholt werden. Und wenn du das machst, dann beginnst du dein Kind in einer Art und Weise zu erziehen, wie es ihm wirklich nicht gut tut. So, das lassen wir jetzt mal so stehen. Also Aufklärung, Menschen müssen mit dem Verstand geprägt und erzogen werden und Kinder müssen aus ihrer Wildheit herausgeholt werden. In dieser Zeit, also etwa zweites Drittel oder sagen wir letzte Hälfte 18. Jahrhundert, schreibt Jean-Jacques Rousseau, der berühmte Philosoph und Aufklärer auch, ein Buch namens Emile. Emile ist ein kleines Bildungshandbuch, könnte man sagen, oder ist eigentlich ein Roman, über das Aufwachsen des jungen Emile. Und Emile genießt in diesem Buch von Jean-Jacques Rousseau eine idealtypische Kindererziehung. Nach dem Motto, genau wie er es dann für den Gesellschaftsvertrag aufgeschrieben hat, also auf der nächsten Ebene sozusagen, das war das Kind, und dann auf der Gesamtebene der Gesellschaftsvertrag. Das Kind sollte erzogen werden zu einem freien und selbstbestimmten Menschen. So, wenn du das machen willst, dann musst du die Gleichgültigkeit gegenüber deinen Kindern aufgeben. Dann musst du Wärme und Zuneigung.
Genau, und solltest sie vielleicht auch nicht ins Bergwerk schicken.
Ja. Solltest sie nicht ins Bergwerk schicken. In dieser Zeit ganz ungefähr entsteht, unabhängig von Jean-Jacques Rousseau, so ein bisschen angehalten durch die Biedermeierzeit, auch eine neue Architektur der Wohnungen. Bis dahin waren Wohnungen im Grunde genommen Zimmer hintereinander. Also alles ging durch ein Zimmer durch, um ins nächste zu kommen. Mit diesem Prinzip kannst du zwar eng bauen, das heißt, du baust in der Mitte sozusagen ein Entree und von da gehen dann lauter Räume ab, die miteinander verbunden sind. Mhm. Aber damit verschwindet auch die Privatheit. Und damit kann niemand die Tür hinter sich abschließen und sagen, jetzt bin ich hier alleine. Als das auf einmal sich änderte und man gemerkt hat, nee, Kinder haben eine andere Bedeutung, kam sozusagen zu Pass, dass auf einmal auch Wohnungen gebaut wurden mit eigenen Zimmern. Und es entstand tatsächlich am Beginn des 19. Jahrhunderts das Wohnzimmer, das Esszimmer, das Schlafzimmer und eben auch das Kinderzimmer. Vorher gab es das nicht. So, und jetzt haben Kinder auf einmal eine andere Rolle. Sie sind akzeptiert als ein eigenständiges Wesen, das in Klammer auf ein eigenes Zimmer bekommt, in dem es dann tun und lassen kann, was es will. Sehr zum Unmut der Eltern, die dann die Unordnung da beklagen. Aber die Privatheit ist damit garantiert. Und damit hat das Kind eben auch eine andere Bedeutung, spielt eine andere Rolle, frei nach dem Roman von Jean-Jacques Rousseau, Emile. Also es wird erzogen zu einem freien und eben auch selbstbestimmten Menschen. Das stand natürlich im Widerspruch zu dem, was die Aufklärung im Allgemeinen wollte, nämlich alles muss mit der Vernunft gemacht werden, alles muss mit dem Verstand und dem Wissen gemacht werden und nichts darf sozusagen der Emotion überlassen sein, weil das würde die Menschheit ins Chaos führen. Deswegen war bei denen auch Religion als nicht erklärbar, also unverstandesmäßig, verpönt. Mhm. Die wurde abgeschafft. Also die während der Französischen Revolution gab es eine Phase, da gab es keine Kirchen mehr, sondern noch Tempel der Vernunft hießen die. Und damit war sozusagen alles das, was du nicht erklären konntest, sollte aus der Realität ausgeblendet werden und rausgeschmissen werden. Und für die Kinder begann in dieser Zeit, natürlich weil nicht alle nach Jean-Jacques Rousseau ihre Wohnung umbauen konnten und das auch nicht entsprechend gelesen haben, aber viele schon, aber für die meisten wurde jetzt sozusagen die Erziehung im Grunde genommen auch eine Tortur, weil die Eltern, dadurch, dass sie ja Kinder ihrer Zeit waren, wie wir alle, das werden wir übrigens auch merken, auch das, was am Schluss unserer heutigen Ausgabe kommt, das machen wir immer noch, also das Böse sozusagen, sind diese Kinder dann tatsächlich auch so erzogen worden. Und zwar kann man fast sagen, bindungslos. Also du hast, wenn du Vater wirst, ist dein großes Bestreben als allererstes, dein kleines Baby zu knuddeln und es an deinen Geruch zu gewöhnen, an deine Stimme zu gewöhnen. Das hat es auch schon im Mutterbauch gehört und dann knutsche mit dem rum und dann weiß der, wie du riechst und wie du schmeckst und was du so und so weiter. Und das, dann baust du eine Bindung auf. Und es gibt Experimente, die ganz eindeutig belegen, dass Kinder, die im ganz frühen Stadium, 3, 4, 5 Monate, mit ihren Eltern einfach Grimassen schneiden, ja, wo du sagst, okay, da ist Kommunikation. Die ist zwar noch nicht mit Worten und so, aber da ist schon, du siehst, da kommt eine Reaktion. Wenn du das machst, das finden, dann lachen Babys. Die freuen sich und strampeln mit den Beinen und sind also ganz happy. Wenn du die einfach nur stumm anguckst, ohne dass du eine Grimasse schneidest oder irgendwas machst, fängt es an zu heulen.
Echt? Muss ich mal ausprobieren. Absolut. Obwohl es ist assi. Nee, lass ich. Ich glaub dir das einfach.
Kannst du auch im Netz, glaube ich, nachgucken. Also diese Beispiele sind wirklich atemberaubend. Du siehst, wie dieses kleine Kind, das macht irgendwas und du reagierst nicht. Und dann guckt es dich fragend an und irgendwann siehst du, wie dieses Gesicht zum Heulen beginnt. Und einfach verzweifelt ist, weil da kommt nichts. So, und wenn du also ein Kind bindungslos erziehst, wird es das an seinen Kindern auch machen. Ja? Mhm. So, und also wir kommen jetzt allmählich so aufs Ende des 19. Jahrhunderts. Da hatten die Kinder sozusagen eine Art Vorstufe zu Johanna Hara zu erleiden, die aber in dieser Zeit geboren wird, also das auch alles mitbekommen hat. Im wilhelminischen Militarismus kannst du dir Postkarten jede Menge im Netz angucken. Kleine Jungs, 6, 7 Jahre,
Holzgewehr.
Kadettenuniform.
Ja.
Komplett in Kadettenuniform, also Marine. Die kleinen Mädchen waren schon so angezogen, dass sie in Küche und im Kindbett sich wohlfühlen. Die kleinen Mädchen wurden nicht in die Schule geschickt, sondern sie kriegten tatsächlich eine Grundausbildung, aber das war dann so eine Art Damenschule, also Konversation und wie decke ich am besten den Tisch und wo sitzt der Gast und all solche Sachen. Aber eben nicht Englisch und Französisch zum Beispiel. Das war den Jungs vorbehalten und deswegen waren die Rollen komplett klar. Und es war wieder so, dass das im Grunde genommen relativ lieblos war, obwohl natürlich auch die Familie, die ihren Sohn eine Kadettenuniform gesteckt hat, selbstverständlich mit dem Kind herzlich und nett umgehen hätte können oder vielleicht auch getan hat. Aber die Tatsache, dass dieses Kind in eine Rolle eingefercht war und da auch nicht wieder rauskam, bedeutet natürlich auch, dass du einen wesentlichen Teil der Kindheit einfach geraubt bekommst. Du kannst es nicht ausleben. Mit dem Ergebnis, dass du selbst auch so wirst. Und wenn wir jetzt weitergehen, wir sind jetzt, also wilhelminischer Militarismus ist ungefähr ab 1890, gehen wir mal bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, 1918, und dann Weimarer Republik. Und da bricht das auf einmal alles ab. Alles. Das gibt es einfach nicht mehr. Es gibt keinen Kaiser, es gibt keine großen Militäruniforms, Paraden und ähnliche Dinge mehr auf der Straße, im öffentlichen Bild. Diese Puschelköppe aus der preußischen Armee, die sind verschwunden. Es gibt jetzt eine kleine Reichswehr der Weimarer Republik mit 100.000 Mann. Aber das war's dann auch. Und ansonsten sind wir in der Demokratie und jeder kann hier mitreden und alles ist ein Chaos. So. Und in dieser Zeit entwickelt sich eine Sehnsucht nach dieser Pädagogik, die ich eben versucht habe zu skizzieren, die man im Nachhinein als schwarze Pädagogik bezeichnet. Also, wo du Kinder im Grunde genommen abrichtest, indem du sie kalt erziehst, gefühlskalt. Die werden das überleben, das ist keine Frage, weil Menschen sind genauso wie Tiere sehr anpassungsfähig. Also die Kinder werden nicht daran sterben, aber sie werden natürlich emotionsmäßig tot sein. Sie sind nicht mehr in der Lage, Empathie zu empfinden. Und sie werden dann auch zu Leuten, die dann auch gegenüber anderen Menschen, ich sag mal, wirklich kalt sind. Und diese Johanna Hara, damit kommen wir jetzt auf des Strudels Kern,
ja,
wird selbst mehrfach Mutter, insgesamt 5-mal, und schreibt ein Erziehungshandbuch, nämlich Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, 1934. Und dieses Buch erlebt eine Auflage von 500.000.
Das ist
jetzt schon relativ viel, im Vergleich zu Mein Kampf natürlich wenig, aber trotzdem relativ viel. Das wird auch teilweise verschenkt, wie Mein Kampf. Mhm. Und das ist sozusagen die offizielle Doktrin, wie Kinder groß werden. Und das beginnt unmittelbar nach der Geburt. Und da steht jetzt sinngemäß nicht wörtlich drin in dem Buch. Das Kind ist nach der Geburt die ersten 24 Stunden in einem abgedunkelten Raum ohne Nahrung für sich allein zu lassen.
Was? Wie kommt die da drauf?
Ja, weil du damit verhinderst, dass Mütter eine Beziehung zu ihren Kindern aufbauen.
Okay, ist die Pädagogin, die sich das irgendwie fundiert?
Ja, du verstehst das nicht. Ich habe dir ja gesagt, du wirst sie lieben am Schluss der Sendung. Also du verstehst das nicht, ich verstehe das natürlich auch nicht. Aber es ist so gemacht worden. Und wenn ich, also was ich jetzt wirklich gelernt habe dabei, also selbst ich lerne immer noch dazu, ich habe ja immer nicht verstanden, wie Leute so unglaublich brutal sein können und kleine Kinder in die Gaskammer schicken.
Ja.
Also auch Erwachsene kann ich mir nicht vorstellen, aber kleine Kinder nun schon gar nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben vieles von dem, was in dieser Johanna Hara Bücherei sozusagen steht, dass das letztendlich auch dazu führt, dass man solche Befehle einfach eiskalt ausführt. Und zwar wirklich im Sinne des Wortes eiskalt. Du bist kalt wie eine Hundeschnauze und dir ist das alles shit egal, was du da machst. Du hast den Auftrag, die alle umzubringen und dann machst du das. Also ich kann das nicht beweisen. Es wird auch sicherlich keine wissenschaftliche Literatur darüber geben. Es wird vielleicht einen Psychologen geben, der sich das mal überlegt hat. Aber anders, also ich frage mich immer, wie ist das möglich, dass so etwas in einem derartigen Ausmaß in Szene gesetzt wird, also dieser Holocaust und der Krieg, der ja auch noch ansonsten unglaubliche Brutalitäten mit sich gebracht hat, ohne dass da irgendjemand dran, ich sag mal öffentlich gezweifelt hat. Es hat natürlich Zweifel gegeben, das will ich jetzt nicht zurückstecken, aber es hat auch Widerstand dagegen gegeben, aber die Mehrheit der Soldaten hat das mitgemacht und das sind eben Kinder gewesen, die möglicherweise von Eltern erzogen worden sind, die das Buch von Johanna Hara gelesen haben oder die Idee dieser schwarzen Pädagogik mitbekommen haben. Aber die Geschichte
War das, also Haras Ansatz, war das eine einfache Innovation, die halt in die falsche Richtung gelaufen ist, wie es immer mal wieder passiert, oder hatte die auch so diesen Ja, war das auch alles dem Völkischen, dem Führer zugewandt und untergeordnet?
Ja, ja. Also,
das heißt, sie hat keine Pädagogik, sondern
sie war eine stramme Nazi.
Okay.
Und die schwarze Pädagogik ist nicht ihre Erfindung. Sie hat das aufgegriffen und hat das nur noch, sag ich mal, in die Form der nationalsozialistischen Erziehungsideale gegossen. Also weinende Kinder darf man nicht trösten. Man darf keine Kinder auf den Arm nehmen, weil sie ansonsten zu kleinen Terroristen verweichlichen. Sowas steht da. Da bleibt dann die Spucke weg.
Na, interessant ist ja, das gab doch diesen, ich weiß gar nicht, wie hieß denn dieser Kinderarzt oder Kinderpsychiater, der auch die letzten 20 Jahre durch sämtliche Talkshows und durch sämtliche Jugendämter gereicht worden ist und auch behauptet hat, dass Kinder eigentlich im Prinzip kleine Tyrannen wären. Und wie hieß denn das? Ich weiß es gar nicht mehr. Der Typ ist dann jetzt darüber zu Fall gebracht worden, was eigentlich auch ganz witzig, nicht über seine komische Pseudowissenschaft, die er da betrieben hat, sondern darüber, dass er unrechtmäßig Psychopharmaka verabreicht hat. Darüber ist er gestürzt. Man, wie ist der denn? Winter? Irgendwas
aber
mit Winter?
Auf, ich will es nochmal anders sagen. Also jeder von uns kennt kleine Tyrannen. Kinder können tatsächlich natürlich kleine Tyrannen sein, aber da muss man dann drüber stehen und muss das irgendwie aushalten.
Ja, vor allen Dingen muss man sich davon verabschieden, Krisen, dass Kinder, das, was weiß ich, Fünfjährige oder sowas, willentlich
tyrannisches
Verhalten, das ist halt dummes Zeug. Also,
ja, ich sag ja nur, man muss einfach damit handeln. Man muss das irgendwie handeln, wie in vielen anderen Krisen, die man so im Leben haben kann, auch. Das ist natürlich alles Bullshit, was diese Frau erzählt hat.
Es kommt halt immer noch bei den Leuten an. Ansonsten wäre dieser Arzt nicht so erfolgreich gewesen.
Ja, warte doch mal. Diese Frau, Johanna Harrer, verliert 1945 ihre Approbation.
Mhm.
Also in der Bundesrepublik darf sie nicht mehr als Ärztin arbeiten. Das ist soweit schon mal ganz gut. Dafür tritt sie in den Dienst von verschiedenen Gesundheitsämtern ein und arbeitet dort auch gegen Geld, also ganz offiziell. Und ihr Buch, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, wird weiterhin verlegt, und zwar bis 1987.
Wow.
Ja, das Buch ist ein bisschen in der Wortwahl entschärft worden von einem ihrer Kinder. Aber ansonsten ist es der gleiche Dreck, der da vorher drin gestanden hat, und das wurde verkauft. Das heißt, es gibt jetzt eine Studie der Pädagogischen Hochschule Weinsberg. Da habe ich das Ergebnis leider noch nicht bekommen, aber das werde ich bekommen. Da haben die versucht herauszufinden, welche Anteile von dieser schwarzen Pädagogik eigentlich heute noch vorhanden sind und wie weit das transgenerativ weitergegeben wird, wenn, ich sag mal, meine Eltern von sowas erzogen worden sind. Sind sie Gott sei Dank nicht, weil das war bei denen sehr, sehr liebevoll. Und ganz das ganze Gegenteil. Insofern, aber auch selbst ich erinnere mich, dass man gesagt hat, der Junge schreit, stell ihn mal unter den Apfelbaum. ich weiß jetzt nicht, ob das schwarze Pädagogik war, aber ich meine, manchmal sagt man, das war das bestimmt so, wie du dich verhältst.
Nein, das war wohlwollend gemeint, in der Hoffnung, dass ein Apfel ihm auf den Kopf falle und er dadurch zu Weisheit gelange.
Ja, ist nicht passiert.
Wie Valiant Newton.
Ja, genau. Also, aber was eben wirklich, wirklich schlimm ist, solche Erziehungsmethoden und solche Erfahrungen, die man als Kind macht, die hast du in deinen Genen drin, sozusagen, in deiner DNA. Und die gibst du bei deinen Kindern weiter. Und dann werden die das auch weitergeben. Das schwächt sich natürlich irgendwann ab, das ist schon klar. Aber trotzdem ist es eben immer noch sozusagen in uns drin, diese verfluchte Idee, dass man Kinder einfach von sich fernhalten muss. Dabei muss man das krasse Gegenteil machen. Und man muss den einfach mit liebevoller Erziehungs-, ich sag mal, vorsichtiger Erziehung versuchen, Dinge beizubringen, von denen man denkt, dass sie wichtig sind. So kann man es vielleicht sagen.
Wer da vielleicht irgendwie jetzt nicht gerade so, ich meine, das ist ja halt auch, also auch was dieser Mann, mir fällt der Name von diesem Kinderpsychiater nicht ein, aber ihr werdet es wissen, wenn ihr euch mit Kindern beschäftigt. Das hat ja was Diktatorisches, ne? Also letztendlich fordern die ja einen diktatorischen Umgang mit Kindern. Ja, also wer das nicht möchte und wer sich vielleicht andere Kinderratgeber angucken möchte oder andere Erziehungsratgeber angucken möchte, dem empfehle ich die Bücher von Jesper Juhl, der nämlich einen ganz anderen Ansatz hat.
Ja, natürlich, es gibt hunderte von anderen Ansätzen.
Klar, natürlich. Den fand ich eigentlich am besten, um zu verstehen, wie man mit Kindern umgehen kann oder soll.
Also ich will noch mal zur Klarstellung sagen. Also diese schwarze Pädagogik, die ist nie richtig Mainstream geworden. Also bei den Nazis will ich das nicht verhehlen, aber es hat immer, auch während der Nazi-Zeit, Reformpädagogik gegeben, immer. die einfach einen anderen Ansatz hatten. Und zwar so ähnlich, wie du jetzt wahrscheinlich meinst. Es hat immer Bewegungen gegeben, die sich gegen derartige Entwicklungen gewehrt haben. Also als die Industrialisierung ganz stark wurde und hier nur noch dampfende Schornsteine standen, da sind hunderte von Leuten in den Wald gezogen, haben sich dort Zelte gebaut, haben gesagt, das machen wir nicht, möchten wir nicht, wir gehen weg. So, und das war auch genau so mit der schwarzen Pädagogik, gegen die sich sowas wie Maria Montessori oder andere Bewegungen, Waldorfschulen etc. gebildet haben, die gesagt haben, nein, wir machen das ganze Gegenteil. Und auch das muss man dann natürlich, um sozusagen das Bild abzurunden, auch klar haben. Und viele dieser Dinge sind auch während der Nazizeit weitergeführt worden. Also es ist jetzt nicht so, dass die alles in dem Bereich platt gemacht haben. Gleichwohl die Akzeptanz oder die Verbreitung dieser Pädagogik von Johanna Hara ist natürlich während der Nazizeit sehr viel besser gewesen als vorher. Und am Schluss ihres Lebens, das berichtet jedenfalls eine ihrer Töchter, war sie tablettenabhängig und komplett mit sich fertig. Also sie hat nichts mehr auf die Reihe gekriegt, war völlig uneinsichtig und hat sich ja in eine benebelte Welt der Tabletten geflüchtet und ist dann irgendwann gestorben. Also nicht einmal im Alter, wo du vielleicht ein bisschen weiser bist und vielleicht ein bisschen besser über dein Leben reflektierst, hat sie irgendwie gesehen, dass diese bindungslose Erziehung, also das kann man gar nicht schlimm genug betonen. Du hast keine Bindung zu deinem Kind. Du hast es nicht. Und ich meine, überleg dir mal, was das bedeutet. Das ist ja irre. Ja?
Ja, das
und für ist, die das Kinder erstmal, das ist ja der, ist das, ja. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Was wollen die machen? Die werden sich irgendjemandem anschließen, der ihnen verspricht, eine Bindung herzustellen, zum Beispiel die Hitlerjugend.
Ja.
Tja. So, ja,
so gesehen natürlich ein ganz guter Mechanismus. Ne?
Ja.
Also so gesehen. Und
deswegen ist eben diese Frau Hara, beziehungsweise etwas allgemeiner gesagt, die schwarze Pädagogik und diese Nazi-Ideologie, das liegt alles auf einer Wellenlinie. Und deswegen sind solche Gestalten so extrem gefährlich, weil sie mit ihrer Ideologie den Boden für derartige Dinge bereiten, wie es der Nationalsozialismus war oder wie es vielleicht auch jetzt andere Bewegungen sind. Wir müssen das wirklich im Auge behalten sozusagen und wir müssen hauptsächlich unsere Kinder anders erziehen als das, was da in diesem Buch steht.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 6. Oktober 2025 auf Deutschlandfunk Nova.
Ist nicht tot.